Was gezeigt werden soll, ist die Philosophie, die in der Universität den Ruf hat, das ist die Abteilung, wo man kritisch sein darf. Da ist das kritische Denken zu Hause. Es ist überhaupt so, dass man Philosophie und kritisches Denken identifiziert inzwischen. Seit Kant übrigens. Kritik der reinen Vernunft, dass die Schriften selber alle Kritiken heißen. Das gehört zur Philosophie. Sie ist der Bereich, in dem sich die bürgerliche Universität, der Ort, an dem die bürgerliche Gesellschaft sich geistig über sich selber Rechenschaft ablegt, worüber sie sich bespricht, sich fragt, ob es in Ordnung geht, was passiert. Dass die Philosophie im Rahmen der Universität als der Bereich gilt, wo man geradezu ohne Rücksichten auf den Nutzen kritisch ist. Und da möchte ich sagen, oder da möchte ich jetzt zeigen, dass das, wie man an der Universität, also in der Philosophie, kritisch ist, eine ziemlich verkehrte Art ist, kritisch zu sein. Eine Art, die konsequente Kritik, die dann den Übergang in die Praxis der Kritik eigentlich ausschließt. Also auch das noch zum vorausgeschickt, das soll gezeigt werden. Und wenn ich mich verliere im Lauf des Vortrags, in Kleinigkeiten, wie ob man Theorien an Fakten beweisen kann und so. Ja, das gehört sich in dem Bereich der philosophischen Fragen schon rein. Nur dann soll im Kopf behalten werden, es ist alles wegen dieser Grundfrage, wie wird da gedacht? Also ein zweites Vorwort. Es ist jetzt der Versuch, über Philosophie mal von oben herunter zu sprechen. Von oben herunter meine ich nicht, wir nehmen uns Nietzsche vor, lesen Nietzsche und sagen dann, was hat er gesagt, was ist davon zu halten. Wir nehmen Kant, Hegel etc. Sondern ich will die Denkart, die auch an dem Fachbereich herrscht, erläutern. Und dann müsste es gelingen, die einzelnen Abteilungen des Fachs auch drunter zu subsumieren, auch wiederzuerkennen, ja, so geht es dazu. Aber der Versuch ist, die Sache mal von oben runter zu machen. Denn wenn man es nicht von oben runter machen könnte, dann könnte man es auch nicht an einem Abend machen. Das ist ja die ganze Breite des Fachs. Das sind ja ganze Bibliotheken voll philosophischer Schriften. Sie sollen alle erwischt sein. Und zugleich kann man auf diese Weise von keiner einzelnen wirklich die durchnehmen. Damit vergehe ich mich gegen das Erste, was eigentlich Philosophen über sich selber sagen. Die sagen, wie der Günter Patzig hier, berühmter Mann der 60er bis 80er Jahre, oder vielleicht noch früher, 50er bis 80er. Der Günter Patzig, das Erste, was Philosophen über sich selber sagen, ist, Philosophie kann man nicht definieren. Naja, der Versuch wird jetzt schon gemacht, Philosophie zu definieren. Und auch Patzig, der anfängt, man kann sie nicht definieren, ist drei Zeilen weit dabei. Naja, eine Gebrauchsdefinition bringt er auch hin. Und dann sagt er was drüber. Und man darf sich ja auch nicht täuschen, oder man muss sich da an der Front nicht zu schwer machen. Philosophen sagen vielleicht, man könne Philosophie nicht definieren. Tatsächlich erkennen Philosophen sich und ihresgleichen schon auch vom Rest der Welt raus. Die merken den Unterschied schon. Ob sie in einer Veranstaltung der Kunst sind, oder in einer Veranstaltung der Wissenschaft, oder in einer Veranstaltung der Politik oder bei einem Philosophen, das merken die schon. Also irgendeine Gemeinsamkeit, irgendwas Identisches muss schon vorhanden sein. Wenn sie den Unterschied dann doch merken, auch wenn sie dementieren, dass man ihn sauber sagen könnte. Nähern wir uns dem Ding mal ganz vorsichtig, dann könnte man sagen, wer an die Universität zum Philosophiestudieren geht, der hat sich sehr selbstbewusst dafür entschieden, nichts Nützliches zu studieren. Ja, das ist kein Brotberuf, ist das Ziel. Nicht wie Jura oder BWL, damit man dann einen Job kriegt, sondern wer Philosophie studiert, der hat sich was rausgenommen. Ja, wie sagen Sie selber, radikales Fragen oder sowas. sich nicht mit vorgegebenen Berufszielen einverstanden erklären und dann bloß das Nützliche treiben, sondern sich wirklich mal den Luxus leisten, zu fragen, was man denn so davon halten soll, von diesem und jenem in der Welt. Sie ist bis heute der Hort, wo die Leute hingehen, die nicht gleich sagen, ihnen ist schon eh alles klar. Es geht darum, wie gehen Sie denn dann mit Ihrer Freiheit, mit dem Luxus, den Sie sich leisten, wie gehen Sie denn dann damit um? Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Zitate, und zwar möchte ich jetzt erstmal das zweite nehmen. Vom Günter Patzig habe ich ja den ersten Satz schon verbraucht. Und außer dem letzten brauche ich auch nichts mehr von ihm. Gibt es die Zitatezettel noch? Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass dann überwärts ordentlich was kommt. Ja, bitte. Zu meiner Person, ja, ich heiße Decker. Ich arbeite für die Zeitschrift Gegenstandpunkt, schreibe da. Und soll ich sagen, ich habe Philosophie studiert. Ich habe promoviert über Adorno. Aber soll, noch was? Nee, ist okay, so etwa, ja. Also gut, das ist so. Ah ja, da kann ich gleich sagen, was ich da hingeschrieben habe, ja. Wer das, was ich jetzt heute erzähle, und das ist natürlich irgendwie abgekürzt, wer davon mehr prüfend lesen will, wer sich da einarbeiten möchte in die Art der Kritik des philosophischen Denkens, für den gibt es ein Buchangebot. Wir haben das ins Internet gestellt, weil wir wir haben es vor ungefähr 10 Jahren geschrieben oder vor 15, und dann ist es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wichtig oder nicht wichtig genug gewesen, dass man eine Endredaktion macht. Das Buch steht jetzt im Internet, hat immer noch ein paar Druckfehler, die machen wir in den nächsten Monaten auch raus. Aber unter dieser Internetadresse kann man sich das gesamte Buch runterladen. Und da ist über die Abteilungen von Kants Philosophie und seine Grundgedanken ist da ernst und zugleich polemisch hergezogen. Jetzt fange ich mal an mit dem zweiten Zitat hier. Wer Philosophie betreibt, was betreibt der so? Da fängt er an und sagt, man kann zweifellos behaupten, dass am Ursprung jeder philosophischen Suche immer ein Erstaunen steht. Eine gewisse Art, etwas als nicht endgültig hinzunehmen, etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten. Nehmen wir diese Formulierungen, dann haben wir genau dasselbe wieder oben bei dem Günter Patzig. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Gehen wir noch weiter herunter, nehmen wir den Max Horkheimer an der Stelle noch dazu, dann haben wir die wahre gesellschaftliche Funktion der Philosophie liegt in der Kritik des Bestehenden. Also da haben wir 3, 4 Formulierungen für ungefähr immer das Gleiche. Philosophie lässt nicht gelten, was sie vorfindet. Jetzt könnte man doch sagen, ist denn das überhaupt ein Unterschied zwischen der Philosophie und der sonstigen Wissenschaft? Wer eine Erklärung für was sucht, wer das Gesetz einer Erscheinung herausfinden will, der gibt sich ja auch nicht damit zufrieden, dass das nun mal gibt und nun mal so ist, wie es ist. Der will ja auch wissen, was es mit dem Ding auf sich hat, was seine Gesetze sind. Und wenn man es weiß, nur dann sieht man, wofür das Wissen gut ist. Vielleicht für die praktische Beherrschung, vielleicht für was anderes. Vielleicht ist es auch für gar nichts gut, aber das interessiert uns an der Stelle mal nicht. Ist denn überhaupt ein Unterschied vorhanden zwischen der Stellung der Wissenschaft und der Stellung der Philosophie? Die Philosophen sind der Meinung, ja. Was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Da sagt der Patzig, andere, die nehmen die Gegenstände einfach, wie sie sind und erforschen sie. Philosophen nehmen sie als nicht selbstverständlich. Das habe ich schon gesagt, das ist leicht changierend. Man könnte ja sagen, nicht selbstverständlich, das meint es, wenn man sagt, man will die Erklärung wissen. Man will es vermittelt durch den Verstand kapieren, könnte man sagen. Aber die legen einen großen Wert drauf. Ja. Noch ein Augenblick, kein zu schneller Schluss. Man könnte ja sagen, Philosophen sind einfach die Typen, die das Erkennen mit einem gewissen Pathos betreiben. Andere machen es einfach und die machen ein bisschen Wind drum. Der Anfang ist ein Erstaunen. Ja, und dann befriedigt man das Erstaunen und hinterher, ich weiß nicht was, kommt ja dann was alles dann, wozu die Leistung sein soll. Man könnte sagen, es ist einfach ein bisschen übertrieben. Aber jetzt sage ich mal ein Gehalt von der Übertreibung. Die Philosophen, die so reden, und da ist uns jetzt der Horkheimer noch die radikalste Formulierung. Der Zweck der Philosophie ist die Kritik des Bestehenden. Der transponiert die theoretische Stellung im Sinn von, wer was erklärt, lässt es nicht einfach gelten, lässt es nicht stehen, sondern will wissen, warum. Das transponieren sie in eine praktische Stellung. Nicht anerkennen als selbstverständlich. Und an der Stelle muss man jetzt mal sagen, ja, praktisch gesehen ist das gar keine so eine überaus vernünftige Haltung. Soll man das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich nehmen? Es ist doch mehr die Frage, ist es selbstverständlich? Also meinetwegen, dass der Boden unter den Füßen ist, soll man das auch kritisieren oder Zweifel anmelden oder was? Es ist doch sehr, das hängt am Inhalt. Genau dasselbe gilt für den Horkheimer Satz und das ist sehr wichtig. Wer Horkheimer kennt, ja, manche versinken im Schlamm, die haben dann Grund, sich zu fragen, was mit dem Untergrund los ist. Aber andere haben das Problem nicht, sollen sie da zweiflerisch und problematisch werden. Bei Horkheimer haben wir das ganz Ähnliche und sehr auffällig. Horkheimer ist doch ein Linker. Horkheimer war ein Kritiker des Kapitalismus. Jetzt könnte man sagen, der meint mit dem Bestehenden das Schlechte. Bestehende. Er meint bei Bestehend den Kapitalismus, den er nicht leiden kann. Aber dann hätte er halt lieber Kapitalismus geschrieben als das Bestehende. Sagt er aber, die Aufgabe der Philosophen ist die Kritik des Bestehenden. Das muss man richtig sagen, wie der Heidegger redet. Des Bestehenden als Bestehenden. Also des Bestehenden deswegen, weil es es gibt. Da muss man sagen, ja, dann ist es wirklich Blödsinn, das zu kritisieren. Es hängt doch sehr davon ab, was Kritik würdig ist. Ja, Schlechtes muss man kritisieren. Aber was keine Kritik verdient, soll man auch nicht kritisieren. Die schönen Dinge des Lebens, ein gutes Bier, ja, was soll man da kritisieren? Ist auch ein Bestehendes. Also, da merkt man, man könnte ja sagen, es ist eine Übertreibung ins Radikale. Aber dann drehen wir es andersrum. Es ist eine Stellung. Die Stellung heißt, der Philosoph lässt nichts gelten. Er bescheidet sich in dem Bestehenden nicht. Sondern, jetzt kommt das Wort, das zum Sprachdenkmal fürs Philosophieren geworden ist, das jeder kennt, das in Talkshows eingewandert ist, der Philosoph hinterfragt. Und das ist schon eine ganz bestimmte Stellung des Geistes zum Objekt. Die Dinge zu hinterfragen, ist was ganz anderes, ob ich sage, ich meinetwegen befrage ein Argument, Dinge befragen kann man nicht gut, aber ich will über Dinge wissen, was ihre Gesetze sind, was es mit ihnen auf sich hat. Ist was ganz anderes, als ich hinterfrage die Dinge. Letzteres ist die Spezialität des philosophischen Argumentierens. Hinterfragen. Was heißt das jetzt eigentlich, das Hinterfragen? Der Heidegger sagt es wunderbar her, aber ich sage es erstmal in meinen Worten. Hinterfragen heißt, im ersten Schritt womit immer ich mich befasse, im ersten Schritt es nicht gelten lassen. Fragen, wo es sein Recht, sein in der Welt sein, her hat. Wer was nicht gelten lässt und die Dinge hinterfragt, hat ein Streben. Er sucht nach, er verlangt, eine Notwendigkeit genannt zu kriegen. Ein Warum. Um dann, im dritten Schritt, sich mit der Existenz der Dinge zu bescheiden, weil er ihr Warum weiß. Jetzt wird mancher denken, nein, Philosophen sind doch gar keine Bescheider. Stimmt schon. Aber erstmal, ich will auf eine Logik aufmerksam machen. Hinterfragen, das heißt, die Geltung, die Anerkennungswürdigkeit von was in Zweifel ziehen. Um einen guten Grund genannt zu kriegen, warum das anerkennungswürdig ist und dann bei der Anerkennung landen. Hinterfragen ist die Forderung nach Legitimation, ist die Forderung nach Rechtfertigung. Die Forderung nach Rechtfertigung ist schon was ganz anderes als ein wissenschaftlicher Standpunkt. Das ist ein großer Unterschied zur Wissenschaft. Wissenschaft will wissen, was das ist, womit ich mich befasse, was sein Gesetz ist, sein Prinzip. Philosophie wie sucht die Notwendigkeit der Dinge, um sich frei und verständig mit ihnen in Einklang zu setzen. Ich muss es vielleicht erläutern. Das ist der Springpunkt all der ganzen Überlegungen, das ist der Kern und deswegen, ich mache nochmal eine Erläuterung. Es gibt auch unter Philosophen welche, der Sartre hat es öfter mal gemacht, der hat wenigstens die Frage richtig formuliert, wurscht, was er dann hinterher geschrieben hat. Die Frage bei ihm heißt öfters, Bücher werden bei ihm unterschrieben, qu'est-ce que c'est le Literatur, qu'est-ce que c'est le Marxisme und so weiter. Der sagt, was ist das? Die Literatur. Was ist das, der Katholizismus? Was ist das, Terror? Und die Antwort wäre, erläutern, was das ist. Die philosophische Frage heißt, warum gibt's das? Und bei dem Warum, da merkt man ganz schnell, da kommt man ganz woanders hin. Ich kann fragen, was ist das, der Kapitalismus? Mal erläutere ich die Prinzipien, die Wirkungsweise und die Resultate einer Produktionsweise. Wenn ich frage, warum gibt's Kapitalismus, frage ich erstmal ganz logisch gesehen, aus der Sache hinaus. Ich frage nach was anderem, einem Existenzgrund dieser Sache außerhalb von ihr. Ist gar nicht zu vermeiden, wenn ich warum frage, dann strebe ich weg von dem Objekt, das ich ihm auch habe, will dessen Notwendigkeit wissen im Lichte von was anderem, was es notwendig macht. Also jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich sage, warum gibt es Kapitalismus? Da kann ich historisch werden und sagen, weil es vorher was anderes gegeben hat. Und die Auflösung des vorherigen anderen hat zu dem geführt. Ich kann aber auch sagen, weil der Mensch so ist, dann bin ich beim Menschen und seiner Natur. Jedenfalls bin ich immer weg von der Sache, um die, deren Notwendigkeit ich wissen will, weil ich ja in Wahrheit gar nicht deren Notwendigkeit wissen will im Sinne, was regiert die Erscheinungen dieser Sache? Was regiert die Momente dieser Sache? Das ist die innere Notwendigkeit einer Sache. Das ist die Notwendigkeit, die gilt so im Sinn von, warum hat ein Staat ein Militär? Warum hat er ein Finanzministerium? Dass er es hat, wissen wir übrigens aus der Erfahrung. Brauchen wir keine Wissenschaft dazu. Aber wissen, wieso das Finanzministerium für den Staat wichtig ist, was er damit macht, wie er damit sich zu seiner Gesellschaft stellt, ja, das will erläutert sein. Das ist die Notwendigkeit, die innerhalb der Sache herrscht. Das will die Wissenschaft rauskriegen. Aber das Notwendige in der Weltsein dieser Sache will die Wissenschaft gar nicht rauskriegen. Und wie gesagt, vielleicht ist die Sache gar nicht notwendigerweise in der Welt, sondern halt bloß so. Die philosophische Frage, ich lasse die Sache im ersten Schritt nicht gelten, möchte ihre Notwendigkeit, jetzt die Notwendigkeit, warum das in der Welt ist, wissen. Das verlangt, das ist ein Streben nach einer Rechtfertigung. Deswegen diese Überschrift, Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Und wenn ich das dann habe, die Notwendigkeit, dass die Ursache für das in der Welt sein des Kapitalismus meinetwegen, ja, dann weiß ich nicht, was er ist, sondern warum es ihn geben muss. Im letzten Fall ist, ich weiß, warum es ihn geben muss, unweigerlich ein Legitimations- und ein Gedanke, der zum sich abfinden taugt. Ja, man kann das Experiment weitermachen, immer wieder, es wird immer dasselbe Gedanke. Ich kann fragen, was war der Erste Weltkrieg? Aber kaum frage ich, warum gab es den Ersten Weltkrieg? Drehe ich aus ihm heraus und komme zu was anderem? Oder nehmen wir den Zweiten Weltkrieg, da ist es allen ziemlich gut bekannt. Warum gab es den Zweiten Weltkrieg? Ja, Versailles. Man merkt, Versailles ist ein Legitimationsargument für den Zweiten Weltkrieg. Ja, da war vorher ungerechter Frieden, da ist ja kein Wunder, dass das nicht gut gehen konnte. Dieses Hinausfragen über die Sache zu was anderem, was ihr notwendiges in der Welt sein begründen soll, will eine Legitimation hören und will sich mit der legitimierten Sache abfinden. Nehmen wir mal jetzt den Heidegger. Ich habe diese unter zweitens jetzt diese drei Heidegger-Zitate, die alle ganz wunderbar sind, weil der Heidegger als der wirklich radikalste Philosoph des 20. Jahrhunderts sich nicht geniert hat, die Dummheiten auch auf eine unverblümte Weise hinzusagen. Da hat er gerade die Tiefe drin gesehen, deswegen hat er die methodischen Vorsichten, die andere hatten, die hat er nie walten lassen. Also er sagt genau den Schritt her, oder die Schrittfolge her, die ich jetzt gerade erläutert habe, in dem ersten Zitat. Metaphysik, sagt er, ist das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten. Ja, man, der sagt auch gleich, dass das Hinausfragen nicht zum Verwerfen gedacht ist, sondern um es als Begriffenes zurückzukriegen. In seiner Notwendigkeit gewusst, dann ist die Sache okay. Jetzt nehmen wir die Beispiele, wie er hinausfragt. Das ist das nächste Zitat. Da sagt er, dass Philosophie auf das Universale der Welt und das Letzte des Daseins, das Woher, das Wohin und das Wozu von Welt und Leben abzielt in der Weise der theoretischen Welterkenntnis, unterscheidet sie von den Einzelwissenschaften, die immer nur einen bestimmten Bezirk der Welt und des Daseins betrachten. Jetzt stößt man auf was Neues. Das bringt uns ein bisschen ab von der Überlegung mit dem Hinausfragen über das Seiende, um es zurückzuerhalten. Jetzt halte ich mich einmal an die Stichworte, das Universale. Was dann unten eine Abgrenzung gegen die Einzelwissenschaften heißt, die haben immer nur einen bestimmten Bezirk zum Erforschen. Das deckt sich sehr mit dem Zitat da oben von dem Marcel. Da liest man, fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden, gehören in den Bereich der Wissenschaft, nicht in den Bereich der Philosophie. Die Philosophie strebt vielmehr nach der Wahrheit. Nicht irgendeiner, nicht einer bestimmten, sondern nach der Wahrheit, also der großgeschrieben oder dick unterstrichen. Was meinen die eigentlich mit solchen Gedanken? Und sind die überhaupt berechtigt, solche Forderungen? Wissenschaft befasst sich immer mit irgendeinem Bezirk des Daseins, produziert fragmentarische Wahrheiten. Also irgendeiner erforscht die Elektrizität. Und dann kommt raus, wie der elektrische Strom fließt und was da für Messgrößen gibt und was da für Kräfte wirken. Und dann weiß man das. Und jetzt sagt so ein Philosoph, na, das ist fragmentarisch. Ein Fragment, bloß ein Teilstück. Bloß ein Teilstück der Wahrheit. Erstmal sagen, ein Teilstück der Wahrheit über die Elektrizität ist es überhaupt nicht. Über die Elektrizität gibt es nichts anderes zu sagen als das. diesem Wissen den Vorwurf zu machen, na, bloß ein Fragment, anstatt alles, ist ein unberechtigter Vorwurf. Man muss den Spieß direkt umdrehen. Was soll man denn Rationalis über alles sagen? Alles schließt ja von sich aus schon jede Bestimmung aus, weil es ja eine Abgrenzung wäre und also nicht mehr alles. Sag ich, wie die Vorsokratiker, die haben sich ja da bemüht, diese alten Burschen, das ist jetzt 2500 Jahre her, haben sie gesagt, woraus besteht alles? Sagt der eine Wasser, dann schreit natürlich der andere Feuer. Ja klar, kaum ist was Bestimmtes da, sagt der andere, nee, ich kenne noch was. Über alles kann man halt schlechterdings nichts sagen, weil alles alles ist und jede Bestimmtheit wäre eine Einschränkung der Idee des Universellen. Also ist alles und nichts so ziemlich dasselbe, nämlich nichts Bestimmbares. Also ist alles auch endgültig der Gegenstand, über den sich nichts mehr zu sagen lohnt, dem man sein Interesse nicht zuwenden sollte. Hier ist Gegenteil. Das Philosophie kümmert sich um das Universale der Welt. Das ist ja schon wieder eine Verdopplung. Was ist denn die Welt? Die Welt ist das Ganze, alles. Und um was vom Allen kümmern sie sich? Um das Alles von allen. Das Universale der Welt. Also noch allmäßiger geht es gar nicht mehr. Und davon soll jetzt was gesagt werden. Nehmen wir die anderen Geschichten. Da merkt man dann, dass was Mangel und Missbrauch der logischen Kategorie von Grund, das ist in der Überschrift hier gewählt, was damit gemeint ist. Also die Philosophie kümmert sich um das Woher, das Wohin und Wozu der Welt. Es sollte schon klar geworden sein, das ist eine notwendig irrationale Frage. Die ist voll verkehrt, sich ums Woher der Welt zu kümmern. Da hat er Immanuel Kant eigentlich in seinen Antinomien der reinen Vernunft, übrigens um zu zeigen, dass die Vernunft diesen wunderbaren Gegenstand letztlich nicht erfassen kann. Also nicht um zu sagen, scheiß Quatsch, Gegenstand, den gibt es ja überhaupt nicht, sondern um zu sagen, der ist uns zu hoch. Aber jedenfalls an diesem Gegenstand hat er Kant schon das Richtige gezeigt. Nämlich alle rationelle Antwort befriedigt nicht. Und die Antwort, die befriedigt, ist definitiv keine rationelle mehr. Ich kann also fragen, wo kommt der jetzige Weltzustand her? Ja, das kann ich, meine ich gesellschaftswissenschaftlich betreiben, dann kann man geschichtliche Vorstufen benennen. Das kann ich erdgeschichtlich machen. Dann kann ich Vorstufen der Erdgeschichte sagen, ja, unsere Welt kommt aus dem Tertiär und das Tertiär kommt von dem, irgendwie heißen die Dinger alle, Paläozon oder irgend sowas. Frühere Stadien der Weltgeschichte. Aber da komme ich ja immer nur von einem Stadium der Erdgeschichte zu einem anderen. Zum Anfang komme ich nicht. Ich kann auch noch, das sind dann die quasi die Geschichte des Kosmos behandeln. Die können auch sagen, na gut, die Erde gibt es auch nicht schon immer. Es gibt eine kosmologische Geschichte. Ein früherer Zustand des Weltalls hat sich in einem späteren entwickelt. Von unserem Zustand kann man rückwärts schließen und da kommt man zum Urknall. Auch das geht. Aber da ist ja jede Antwort, ist wieder ein Zustand. Und relativ zu der geforderten Notwendigkeit, die Philosophie sucht, warum ist das jetzt total notwendig, womit ich konfrontiert bin? Relativ dazu ist die Rückführung eines Zustands in einen vorhergehenden, der dann wieder gerade so zufällig ist, wie der aus ihm hervorgegangene. Immer unbefriedigend. Jeder, der einen wirklichen Grund wissen will, ist mit dem Grund auch zufrieden, wenn er ihn genannt kriegt, und zwar mit dem ersten. Also wer sagt, warum ist der ICE entgleist? Ja, und man kann dem sagen, ja, da war eine kaputte Weiche. Der ist fertig.